Ja, vielleicht mal so viel zu den Erinnerungen an Siemens. Also Rita Sprengel ist gerettet worden. Und es war leider so, dass wir das Interview mit ihr sehr, sehr spät geführt haben. Und sie war schon sehr krank und ist dann auch wirklich wenige Wochen nach dem Interview ist sie dann leider auch gestorben. Aber man spürt es auch. Also was ich bei ihr immer so faszinierend finde, ist diese unglaubliche Kraft, obwohl man ihr ansieht, wie krank oder wie alt sie ist, ist das eine Power, die von der man wirklich nur träumen kann. Und auch eine Präzision, so also ein Wunsch nach absoluter Präzision. Das finde ich schon immer sehr eindrucksvoll. Ja, vielleicht an der Stelle Fragen, Anmerkungen, oder? Ich weiß jetzt auch nicht.
Ich würde die Fragen einfach wiederholen. Das mit der Akustik hat sich herausgestellt, dass es etwas schwierig ist, wenn so viele Leute in diesem Raum sind. Gibt es schon Fragen? Sonst würde ich vielleicht einfach erstmal mit meiner ersten anfangen. Mir ist aufgefallen bei dem Film jetzt, es ist ja sozusagen jetzt schon einer von deinen früheren, dass du da auch eine, das war Irmgard Trenk, also die halt, die erzählt hat, dass sie die Listen manipuliert hat.
Irma Tricksack.
Tricksack, genau. Mhm. Dass man da ja schon eine relativ, also dass man da im Gegensatz zu dem richtigen Lagergeschichtlichen ja auch eine, also zum Beispiel eine Intention, eine Selbstinterpretation deiner Interviewpartnerin halt merkt, also wo halt gesagt wird, ich habe diese Listen manipuliert, wo halt die Frage ist, oder meine Frage wäre, hast du zu dem Zeitpunkt schon darauf geachtet, dass da sich sozusagen Selbstinterpretation und Fakten vermischen mögen? Hast du da schon, war da dein Schwerpunkt schon auf Funktionsheft, also darauf, wie jetzt tatsächlich für die einzelnen Gruppen der Lageralltag aussah? Hast du da nochmal nachgefragt? Wie baust du das jetzt bei deinen späteren Filmen ein? Könntest du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also in den Interviews, also ich gehe jetzt mal vom Heute aus. Und das ist ein Prozess, der sich dahin entwickelt hat und der natürlich auch in dem für mich sehr wichtigen Kontakt zum Institut für Geschichte und Biografie und zur Oral History Forschung insgesamt, das war eben so Teil dieses Prozesses. Aber in den Interviews gibt es in der Regel einen Aufbau, dass ich am Anfang die Frauen bitte, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, und zwar so lange und ausführlich, wie sie mögen. Das kann bei manchen in 10 Minuten erledigt sein, bei anderen kann es 6 oder mehr Stunden dauern. So, also diese erste Phase erzählen die Frauen. Die zweite Phase des Interviews sind dann die Nachfragen. Also ich stelle Verständnisfragen, ich stelle Fragen nach Lücken, die mir aufgefallen sind, ich stelle Fragen vielleicht auch nach Personen, die irgendwo auftauchten und plötzlich nicht mehr auftauchen. Also all dieses. Und die dritte Phase sind dann spezielle Fragen, die ich an diese Frau stellen mag, weil ich weiß, dass sie bei Siemens gearbeitet hat, dass sie im Krankenrevier gearbeitet hat oder dass sie dies und oder jenen Schwerpunkt in ihrer in ihrer Lebensgeschichte hat. Das sind dann oft auch Fragen, die sich natürlich mit der Erfahrung und mit dem Erwerben von mehr Wissen natürlich auch verändern. Diese Wahrnehmung der konstruierten Geschichten und der, wie soll ich das sagen, also das passiert nicht wirklich während des Interviews. Also während des Interviews ist in der Regel auch eine Atmosphäre, dass ich mich darauf einlasse, zuzuhören, dass ich aufmerksam bin, dass ich versuche zu verstehen und das, was ich nicht verstehe, mir Notizen zu machen, um nachfragen zu können. Die die eigentliche Wahrnehmung dessen, was da gesagt worden ist, das passiert dann meistens hinterher, wenn man es nochmal sieht oder wenn man die Transkription hat und den Text liest oder das dann vielleicht auch nochmal überprüft. Und dann fällt einem manchmal auf, oh je, mine, das sind ja Geschichten, die habe ich ja im selben Wortlaut schon x-mal gehört, aus welchem Buch stammt das wohl? Oder aus welcher Veröffentlichung kommt das wohl? Und die Erfahrung, die ich aber auch erst im Nachhinein gemacht habe, ist, dass es meistens, also dass es ganz, ganz selten vorkommt in Zusammenhängen, die die Frauen wirklich selber erlebt haben. Dass es meistens vorkommt in Themenbereichen, die natürlich auch in zahlreichen Veröffentlichungen auftauchen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Die medizinischen Experimente an Polin sind so ein Kapitel, das sich in allen Interviews, schon die frühen 80er Jahre, tauchten in den Interviews auf, die Grausamkeit der polnischen Experimente. Zum Teil von Frauen, die zu dem Zeitpunkt, als diese Experimente begannen, nämlich 1943, schon gar nicht mehr im Lager waren. Aber diese Experimente an den Frauen waren das Synonym für Brutalität und Gewalt gegen Frauen schlechthin. Und jede Interviewpartnerin meinte es damit auch erklären zu können. Und hat deshalb darüber gesprochen, auch wenn sie das selber weder erlebt noch im Lager gesehen oder geschweige denn erfahren hatte. Ich habe kein Problem mit solchen Dingen umzugehen. Ich würde sie nur, wenn ich einen Film montiere, nicht verwenden. Also in dem Film Die Frauen von Ravensbrück habe ich sehr darauf geachtet, nur wirklich die Erlebnisse zu nehmen, von denen ich wirklich den Eindruck hatte, das hat diejenige, die darüber berichtet, selbst gesehen, selbst erlebt. Und das war Teil der Auswahl. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage so beantwortet, aber im Interview selber gehe ich sag mal, unglaublich geduldig mit den Frauen um, weil ich möchte, dass alles zugelassen wird, was da an Erinnerungen auch kommt und warum auch immer es kommt. Das kommt alles hinterher. Mhm. Mhm.
Es wurde gerade die Frage gestellt, beziehungsweise die Bitte geäußert, nochmal was zur Entschädigungszahlung zu erzählen und darüber, ob Siemens bisher jemals schon Verantwortung für ihre Rolle im Lager übernommen haben.
Also zu den Entschädigungszahlungen kann ich nur so viel sagen, als dass mir nichts bekannt ist, dass die Firma Siemens Entschädigung an Zwangsarbeiter der Firma Siemens bezahlt hat. Also ich weiß es nicht. Und wenn es geschehen wäre, wäre es an mir vorbeigegangen, was ich nicht unbedingt glaube, dass das der Fall wäre. Was die Verantwortung angeht, gut, das ist natürlich auch so ein Prozess, aber Anfang der 90er Jahre, also gerade im Umfeld des 150-jährigen Firmenjubiläums, ich glaube 97, hat Siemens sich alle größte Mühe gegeben, die eigene NS-Geschichte, wie soll man sagen, aufzuarbeiten. Und hat aber nicht wie andere Firmen, zum Beispiel Daimler-Benz, hat die Archive geöffnet. Siemens hat die Archive nicht geöffnet, sondern einen hauseigenen Historiker angestellt, der ein solches Werk von Siemens im Nationalsozialismus, ich weiß nicht, 800, 900 Seiten, verfasst hat. Und damit sollte sozusagen die NS-Geschichte der Firma Siemens aufgearbeitet sein, was aber eben von dem eigenen Historiker war. Das Buch ist dennoch sehr interessant, weil die eigentlichen Informationen stecken in den Fußnoten. Und es ist allerdings sehr mühsam und leider gibt es wenig Möglichkeiten, diese Dokumente oder diese Aussagen, die sich auch in den Fußnoten verbergen, tatsächlich nachzuvollziehen, weil man eben nicht drankommt. Das ist das eine. Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen dem Münchner Stammwerk von Siemens und des Berliner Siemens-Werkes, weil das Berliner Siemens-Werk im Rahmen dieser 150 Jahre Siemens begonnen hat, die Arbeit der Gedenkstätte Ravensbrück zu fördern. Es gab am Anfang ein bisschen höhnisches Gelächter darüber, dass es den Vorschlag gab, die Firma Siemens möge die Sicherungsanlagen an der Gedenkstätte anbringen, was dann Gott sei Dank nicht dazu kam. Es wäre tatsächlich etwas zynisch gewesen, wenn Siemens da also jetzt die Gedenkstätte gesichert hätte. Das war tatsächlich in der Anfangsphase und ein Prozess. Inzwischen gibt es eine umfangreiche Unterstützung der Firma Siemens für die Gedenkstätte. Die Gedenkstätte hätte wahrscheinlich heute noch längst nicht eine dermaßen gute Archivcomputer, auch für die Jugendbegegnungsstätte ausgestattete Medienzentrale, wenn es die Firma Siemens nicht gäbe. Also dort ist man wirklich sehr, sehr bemüht, dies auch zu zeigen. Aber letztendlich ein Eingeständnis oder gar sowas wie eine Entschädigung ist tatsächlich nie passiert. Vielleicht noch so viel, es gab mit Yvonne Useldinger gab's eine Fernsehsendung zu diesem 150-jährigen Siemens-Jubiläum, wo Yvonne Useldinger, die Luxemburgerin, die wir hier gerade gesehen haben, eben sich auch wirklich hingestellt hat und gesagt hat, ich fordere überhaupt kein Geld. Es geht mir überhaupt nicht ums Geld. Es geht mir um die Anerkennung und es geht mir um die Achtung und es geht mir um die Würdigung dessen, was ich da zwangsweise tun musste. Und das ist leider eine Geste, die, glaube ich, also ich kenne keinen Großbetrieb und keinen Betrieb, der Zwangsarbeiter beschäftigt hat, der wirklich die Stärke hatte, also tatsächlich etwas zu tun, was den Frauen, den Zwangsarbeitern generell diese Würdigung auch erfahren lässt. Und für viele wäre das wichtiger als Geld.
Sag an. Also die Frage ist, dadurch, dass gerade erzählt wurde, dass einige der Frauen nach ihrer Lagerhaft als Verräterin bezeichnet wurden, aus welchem Kontext das kam, was da der Hintergrund war. Ist das so richtig? Okay.
Ja, generell war, also ich denke mal, das größte Beispiel dafür ist die Sowjetunion. Also jeder deutsche Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterin, genauso wie jeder kriegsgefangene Soldat oder Soldatin der Roten Armee, war bei der Rückkehr in die Sowjetunion nach dem Krieg ein Verräter oder eine Verräterin. Also bei den Soldaten war das noch insofern, die wussten das, weil sie den Befehl hatten, immer die letzte Kugel aufzubewahren und sich selbst zu töten, bevor sie in Gefangenschaft geraten. Bei den Zwangsarbeitern, die ja auf sehr unterschiedlichen Wegen nach Deutschland kamen. Also es gab ja, ich habe also auch Frauen interviewt, die wurden wirklich als 16-jährige Mädchen morgens beim Brotholen auf den Lastwagen geschleppt und nach Deutschland verschoben, um dort arbeiten zu müssen. Bei den Zwangsarbeitern war das eben auch eine Praxis, also dass man eben gesagt hat, die haben für den Feind gearbeitet, sie sind somit Verräter, haben für den Feind. Und das ist ja nun auch der Zwiespalt, in dem sich die Frauen befunden haben. Und ich denke, dass auch so natürlich diese Berichte oder die Wichtigkeit der Berichte über die Sabotage, gerade auch in Rüstungsbetrieben, auch in diesem Kontext nochmal einen ganz anderen Zusammenhang oder eine ganz andere Bedeutung auch bekommt, weil es eben nicht nur in der Sowjetunion, sondern tatsächlich auch in anderen sozialistischen Ländern durchaus üblich war, dass man nicht darüber reden durfte, dass man in Deutschland während des Krieges Zwangsarbeit hat leisten müssen. Das ist so ein Aspekt der Geschichte. Der andere, der ist so noch so ein bisschen verwinkelter und schwieriger zu definieren, weil auch es gab durchaus auch in den Widerstandsbewegungen unterschiedlicher Länder durchaus auch Anklagen, dass eben Menschen, die verhaftet worden sind, weil sie einen Fehler einem Verräter aufgelaufen sind oder, dass man auch denen eben die Schuld gegeben hat. Und das ist eine relativ komplizierte Geschichte, wo man sicherlich auch noch eine Menge recherchieren muss, oder mich würde es auch interessieren zu recherchieren, wie die unterschiedlichen Widerstandsgruppierungen auch damit umgegangen sind, wenn ihre Mitglieder verhaftet worden sind. Viele, das weiß ich aus den Interviews, sind auch nach ihrer Rückkehr in die Heimat nicht unbedingt gut behandelt worden. Also ich weiß nicht, ob das ist so das, was ich erstmal dazu sagen kann.
Die Frage ist, wie vollständig die Häftlingslisten sind und ob man die schon einsehen kann.
Also in Ravensbrück gibt es leider einen unzureichenden Bestand an Originaldokumenten und somit auch der Zugangslisten, der Häftlingslisten, weil in Ravensbrück serienweise die Unterlagen auch noch verbrannt worden sind. Also ich habe auch zwei Frauen interviewt, die tatsächlich im Auftrag der SS, als klar war, die Russen kommen näher, als klar war, die sowjetische Armee steht schon davor, man hat die Bomben gehört, man hat die Schießereien gehört, wurden diese Frauen dazu gezwungen, ganze Aktenschränke von Akten zu verbrennen. Von daher ist Ravensbrück verfügt über sehr, sehr wenig wirklich Originaldokumente, und deshalb, also was ich vorhin auch kurz vorgelesen habe, dass man auch gar nicht die Zahl der Häftlinge genau weiß, dass man nicht weiß, wer ist wann da hingekommen, wann wieder abtransportiert worden, was ja in der Tat deutsch, akribisch, preußisch dokumentiert worden ist und in anderen Lagern durchaus auch erhalten ist, ist in Ravensbrück eben alles systematisch zerstört worden. Und diese Totenzahl, was ich auch vorgelesen habe, diese 13.500 Namen, die hat eine Historikerin mühsamst in Archiven auf der ganzen Welt zusammengetragen, um diese 13.500 Namen von in Ravensbrück ermordeten Frauen überhaupt zusammen zu bekommen. Also das Projekt heißt Gedenkbuchprojekt, und die Historikerin ist Bärbel Schindler-Sewko, die das eben jahrelang wirklich massiv verfolgt hat. Und es gibt in der Gedenkstätte auch so einen kleinen Raum, wo dieses Gedenkbuch ausgestellt ist und diese Arbeit und die Namen, wo eben alle Namen auch einsehbar sind, die man weiß von denen, die dort zu Tode gekommen sind. Aber das war eine mühsame Arbeit. Mhm. Ilse Hunger?
Ja. Mhm.
Die Rita Sprengel, ja. Ja, das war Rita Sprengel, ja.
Ja, Sabotageaktion?
Nein, ich kann ja die Frage auch nochmal für die, die es vielleicht nicht verstanden haben. Also es ging nochmal um die Frage, warum Rita Sprengel, dass sie erzählt hat, bei dieser Verteilung des Brotes haben manche Häftlinge das nicht angenommen. Und das fiel dann diesem Siemens-Vorarbeiter auf. Das hatte den Zusammenhang, also sie sagt es, glaube ich, ganz kurz, dass dieses Brot eben irgendwann mal für gute Arbeit verteilt wurde, und Rita Sprengel hatte die Aufgabe, das zu verteilen, hatte aber mit Kameradinnen, und so sagt sie das hier, glaube ich, auch, die Pakete von zu Hause kriegten und die eben damit genug hatten, dass diese Häftlinge das ablehnen und sie die Möglichkeit, das an andere zu verteilen, die nichts haben und die keine Pakete von zu Hause bekommen. Und vielleicht eine kurze Ergänzung zu diesen Paketen. Diese Pakete von den Familien oder sonst woher, die waren ab einem bestimmten Zeitpunkt in Ravensbrück erlaubt, aber eben auch deshalb, weil man wirklich nicht genügend Essen für die Häftlinge hatte und man eben dann die Pakete, die Lebensmittelpakete erlaubte, schlicht und ergreifend, um nicht noch mehr Tote im Lager zu haben, die einfach verhungert sind. Und diese Pakete kriegten dann eine immer größere Bedeutung, natürlich je weiter der Krieg voranschritt und je weniger Essen es gab, umso bescheidener das Essen auch wurde, wurde da eben nochmal drauf gedrängt, also dass die Häftlinge eben einfach von außen quasi mehr und mehr versorgt worden sind, was aber natürlich auch immer noch zu wenig war. Und deshalb hatte das eben den Fakt zu sagen, die sowieso die Pakete kriegen, die können, was ja oft auch die Deutschen oder Westeuropäerinnen waren, während die Russinnen haben in der Regel keine Pakete bekommen von ihren Familien oder hatten auch gar keinen Kontakt oder keine Ahnung, da war das sehr viel schwieriger.
Ob es da keine Thematisierung gab, weil du ja gesagt hast, es ist eigentlich erst Anfang der 80er in Anschluss an die Frauenbewegung verstärkt passiert, dass Frauen darüber reden.
Das würde ich noch mal kurz wiederholen. Und zwar ist die Frage, ob also da in dem Kontext, dass viele der überlebenden Häftlinge später organisiert waren in verschiedenen Formen, sowohl parteilich als auch in anderen Organisationen, zum Beispiel Vereinigte der Verfolgten des Naziregimes, inwieweit das mit ihrer öffentlichen Artikulation in Zusammenhang steht, beziehungsweise inwieweit das politische Engagement der Häftlinge vor ihrer Lagerzeit ebenfalls auch damit zusammenhängt und wie sich das zeitgeschichtlich ausgewirkt hat, dass zum Beispiel über Frauenbewegung und Organisation von Frauen eben halt diese Lebensgeschichten auch thematisiert wurden. War das so mehr oder weniger das?
Ja. Okay. Also noch mit dem Zusatz vielleicht auch noch, dass also ich meine, das sind ja teilweise schon linke oder sozialdemokratische Parteien und ja, was du vielleicht auch dafür Gründe siehst, dass es erst so spät und erst nach der Frauenbewegung vielleicht auch damit erst passiert ist, obwohl die männlichen Inhaftierten schon eher darüber geredet haben.
Ja. Also das ist jetzt nicht so ganz einfach kurz zu beantworten, die Frage. Aber generell will ich mal so ein paar Thesen vorwegschicken, die also jetzt wirklich Thesen sind. Das eine ist, dass diejenigen, die natürlich vor der Inhaftierung politisch organisiert waren, es nach ihrer Haft insbesondere waren. Also sie haben weitergemacht. Und dieses Weitermachen nach dem Krieg, also das heißt Aufbauen, Engagement, das Wiederaufkeimen der Nazis zu bekämpfen, also gab ja auch so diese starke Aktion gegen die Militarisierung, also da gab es ja ganz viele politische Felder, wo genau diese Frauen, die Überlebenden, wieder eingesprungen sind und ihr persönliches Schicksal, das, was sie erlebt oder erlitten haben, spielte keine Rolle. Also zum Beispiel Yvonne Useldinger, diese Luxemburgerin, hat zu meinem großen Entsetzen erzählte eine unglaubliche Geschichte ihrer Heimkehr von Ravensbrück zurück in Luxemburg, hat zwei Kinder, die Tochter war zum Teil mit ihr im Gefängnis und sie wusste gar nicht, ob die Tochter noch lebt. Sie kommt also nach einer beschwerlichen Reise nach Hause, ihr Mann, kommunistischer Funktionär, nach dem Krieg Bürgermeister in Luxemburg, Sie kommt nach Hause und der Mann begrüßt sie und sagt, ist ja gut, dass du wieder da bist, dann können wir endlich weitermachen. So schildert sie das. Und ich war so fast voller Entsetzen, weil ich dachte, wie, der war jetzt nicht ein bisschen nett zu dir? Oder also irgendwie so, oder konntest du die Hilfe? Konntest du dich nicht, gab es da nicht eine Ruhe? Oder man muss ja erstmal wieder zu sich kommen. Nein, sie haben weitergemacht. Und das ist so ein Bild, was sich wirklich auch in vielen anderen Interviews bestätigt hat. Und deshalb kamen die gar nicht dazu, das hatte für sie keine Bedeutung. Also die Bedeutung hatte der Kampf, der Aufbau, das gegen den Krieg, gegen das Vergessen, das da, darum ging es und da haben sie sich engagiert. Das war das eine. Das andere ist vielleicht eine etwas gewagtere These, dass ich denke, also es sind ja nun wirklich zigtausende, ich bleibe mal bei Ravensbrück, in Ravensbrück ums Leben gekommen. Und ich glaube oder ich würde sagen, dass die Hauptgruppe, die überlebt hat, waren diejenigen, die jünger waren und es waren diejenigen, die aus einer Art Überzeugung, politisch, religiös, also auch die Christen, die Zeugen Jehovas, bildeten wirklich die viel größere Gruppe der Überlebenden als diejenigen, die zum Teil überhaupt nicht wussten, warum sie da waren. Also es gab diese Frau im roten Mantel, Charlotte Thürling, die hier auch in dem Film war. Die gehörte zu einer Gruppe, die überhaupt nicht wusste, warum sie im Lager war. Die war wie alle deutschen Frauen beim Arbeitseinsatz in einem Rüstungsbetrieb und hat, sie wusste wohl, sie hat irgendwann mal eine russische Zwangsarbeiterin, die neben ihr stand, die wusste, dass die ein kleines Kind hat und hat ihr irgendwas mitgebracht von ihrem Kind, ein Höschen, ein Jäckchen, keine Ahnung, so, ist deshalb verhaftet worden. Das war für sie etwas so Unverständliches. Sie beschrieb sich nicht als politisch, sie wusste schlicht und ergreifend nicht, warum sie diese kleine Geste ins Lager bringt. Das sind oftmals Frauen gewesen, die es sehr viel schwerer hatten. Die waren erstmal verzweifelt, die waren ratlos, die haben geweint, die waren voller Schmerz und somit auch anfälliger. Also wenn jemand aufrecht, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber sich einigermaßen aufrecht in dieser Situation verhält, ist er auch nicht so sehr der Angriffspunkt für sonstige wütende Idioten auf Seiten der SS. Also das heißt, man ist angreifbarer, man ist anfälliger, man verweigert vielleicht dreimal das Essen, weil man gar nichts runterkriegt, weil man so entsetzt und mit sich selbst beschäftigt ist. Und in so einer Situation bedeutet es schon viel, vielleicht dreimal nichts essen zu können. Oder man wird krank und hat nicht die innere Energie, hat nicht die innere Überzeugung. Das heißt, die Überlebenden sind vielfach die Starken, die Überzeugten, die vielleicht auch die politischen oder die religiösen Menschen gewesen, die dann natürlich auch berichtet haben. Die anderen haben einfach nicht berichtet. Und selbst wenn sie überlebt haben, haben sie weniger gesprochen. Sie waren nicht in ihren eingebunden, vielleicht auch in der Atmosphäre, wo sie hätten sprechen können. Also da sehe ich schon auch einen ziemlich großen Zusammenhang zwischen dem, was vorher war oder auch nicht. Oder Frauen, die einfach auch psychisch zerbrochen aus dem Lager gekommen sind, sind dann oft auch diejenigen, die in den 80er Jahren schon gar nicht mehr gelebt haben. Die dann meistens auch schon früher gestorben sind. Also ich kenne einige, habe noch einige Frauen kennengelernt, die wirklich als gebrochene Menschen aus dem Lager kamen und dass die eben dann auch wirklich mit 50, 60 dann auch wirklich gestorben sind. Ohne je erzählt zu haben. Also so ist es ganz vielfältig, glaube ich. Weiß nicht, ob das jetzt Antwort genug war.
Die Frage ist, ob diese Interviews mit Loretta Walz eher die, also innerhalb der Biografie der Interviewpartnerin eher die Ausnahme waren oder ob es danach, ob das sozusagen die, der Auslöser war, weiter mit der Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit zu treten?
Das, also kann ich schwer sagen. Also ich glaube, dass es nicht viele sind, die nur mir ein Interview gegeben haben. Es ist eher der kleinere Teil. Sicherlich gibt es viele Frauen, die nicht zweimal oder mehrmals, sage ich mal, ein dermaßen ausführliches Interview gegeben haben. Also ich habe viele Frauen gesprochen, die sind schon befragt worden, interviewt worden, auch für Filme, für Radio und so weiter. Und viele haben gesagt, so ausführlich haben sie noch nie erzählt. Aber generell ist, wenn, also das war so ein bisschen meine Erfahrung, wenn sich jemand einmal überwunden hatte, darüber zu sprechen, dann war das beim nächsten Mal auch schon viel einfacher. Und wenn dann die Schule kam oder die Tochter gesagt hat, komm doch mal mit in unsere Gruppe, sowieso Gewerkschaft, Partei, irgendwas und erzähl da mal, dann war die Schwelle schon sehr viel kleiner. Und dass sie dann auch eher eben in der Lage waren, darüber zu sprechen. Sicherlich bei einigen meiner ganz frühen Interviewpartnerinnen war das tatsächlich so, dass die das erste Mal auch öffentlich gesprochen haben. Also mir fällt da ein Beispiel ein von Anni Wadle. Das war eines der ersten Bücher, das ich herausgegeben habe mit ihrer Lebensgeschichte. Das heißt Mutti, warum lachst du nie? Und Anni Wadle hatte einen äußerst aktiven Mann, dessen Lebensgeschichte also vielfach dokumentiert war, und sie hatte eigentlich aus meiner Sicht die sehr viel spannendere Geschichte und hat sie eben auch dann, das war ein Tonbandinterview damals, weil sie keine Kamera haben wollte, und sie hat da wirklich das erste Mal gesprochen. Und als ich dann das zweite Mal zu ihr kam und ihr den abgeschriebenen Text des Interviews brachte und sie das gelesen hat, hat sie gleich weitergemacht, und es gab dann so eine Situation, als ihr Mann das las, dass er wirklich mit Tränen in den Augen irgendwie sagte, meine Güte, und ich habe immer so getan, als wäre meine Geschichte wichtig, ich habe mich ja nie darum gekümmert, was meine Frau eigentlich erlebt hat. Und das war für mich so auch ein Zusammenhang zu sagen, gut, diese Erinnerungen von Anni Wadle müssen veröffentlicht werden, und habe dann damals diese ihre Lebensgeschichte herausgegeben. Und sie hat dann wirklich bis zum Tod, kriegte ich noch Briefe von ihr mit Zeiten, und wenn eine neue Auflage kommt, dann bitte noch bei Seite 107 müssen noch diese 8 Seiten eingefügt werden. Und sie hat also dann nie mehr aufgehört, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Also das war eine Ausnahme, aber auch sowas gab's. Was soll ich jetzt sagen, der Frauenfreundlichkeit der frühen KPD? Ich weiß es nicht. Also, oder an der Bescheidenheit der Frauen. Also ich denke, beides stimmt. Die Tradition der kommunistischen Partei aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ist ja aus heutiger Sicht doch äußerst frauenfeindlich gewesen, auch wenn sie das nicht so zugegeben hätte. Aber ich glaube auch, dass die Frauen eine viel größere Bescheidenheit hatten. Also das war das, also es gibt, ich komme aus Süddeutschland, und da gibt es so einen ziemlich blöden Spruch, man klingelt irgendwo an der Tür und jemand fragt, wer ist da? Und ich sage, das bin bloß ich. Also das bin bloß ich. Und das ist ein Satz, den kannte ich von meiner Großmutter, und habe den bei den Frauen ganz oft gehört, also dass die mich angerufen haben, es bin bloß ich habe aber da noch eine Frage. Aber so diese, weiß ich, tief verwurzelte, sich runterstufen, das, weiß ich nicht, ob das in der Generation ist, wobei wir alle wissen ja, dass es auch in dieser Generation Frauen gab, die da ganz anders die Welt betrachtet haben. Aber ich weiß es auch nicht. Also mich hat es immer ziemlich geärgert, weil ich immer dachte, meine Güte, also meine Wenigkeit, also auch so ein Satz, meine Wenigkeit, ist ja auch wie so eine Redewendung. Die habe ich da bei diesen Frauen ganz oft gefunden und versucht zu durchbrechen. Also das war dann immer so meine Lust, ja.
Die Frage ist gerade, ob während der Arbeit an dem Projekt auch Interviews mit Aufseherinnen, also Täterinnen, geführt wurde, oder?
Nein, habe ich nicht. Also habe ich aber gar nicht aus irgendwelchen prinzipiellen Überlegungen raus, sondern einfach aus dem heraus, dass ich es nicht geschafft habe. Also diese Sammlung und die Arbeit daran, die ja also ja auch doch sehr aufwendig war und mich einfach auch immer begleitet hat. Ich hatte einfach keine Kapazitäten mehr zu machen. Am Anfang hat es mich auch nicht wirklich interessiert. Ich dachte immer, das ist das Feld von anderen, und es gibt ja auch ein paar, Gott sei Dank, Historiker, oder auch die frühe Lea Roche in den 70er, 80er Jahren hat ja einen wunderbaren Film gemacht von Richtern und anderen Henkern, der, glaube ich, sehr in Vergessenheit geraten ist. Also es gab Menschen, Filmemacher, Journalisten, Historiker, die sich mit dieser Täterseite sehr intensiv beschäftigt haben, und ich dachte, wunderbar, deren Feld, mein Feld, jeder tut seine Sache. Je mehr ich allerdings in die Geschichte von Ravensbrück eingetaucht bin, umso mehr hat mich das schon auch interessiert, und ich habe allerdings dann erst 2002 das erste Interview mit einer Aufseherin geführt, und dann gab es aber verstärkt auch richtig eine Forschungsgruppe in der Gedenkstätte, gibt ja auch eine Ausstellung, wo ich dachte, nee, das muss ich mir nicht antun und das muss ich nicht tun. Also, aber das Interesse ist gewachsen, ich wollte diese schon auch gerne in die Seite reingucken. Ich weiß nicht, wenn keine Fragen mehr sind.
Ja. Ja, genau, also meine Frage wäre noch, also du hast jetzt mehrere Möglichkeiten genannt, was sozusagen nach der KZ-Haft mit Frauen und ihren Erlebnissen passieren könnte. Halt entweder man wird als Verräterin bezeichnet, mhm, oder es wird sich nicht dafür interessiert. Und du hast ja sozusagen schon, ich glaube, das war in dem Teil, den du vorgelesen hast, auch schon erzählt, wie wichtig es ist, welche Bedeutung für das heißt, wie erinnert wird, welche Bedeutung sozusagen dem zugemessen wird, mhm, oder auch den Selbstbildern, die daraus entstehen. Könntest du dazu noch was erzählen?
Eher im Sinne, die Bandbreite noch etwas ausweiten, oder? Das ist natürlich auch so ein vielfältiges Feld, aber also ich weiß jetzt nicht wirklich, wo ich da ansetzen soll.
Ja, vermutlich ist da einfach schon, oder hast du jetzt ja einfach schon so ein paar Themen da einfach angerissen.
Naja, vielleicht so, dass es auch diejenigen gegeben hat, die natürlich... Also zum Beispiel, es gibt ein wunderbares Buch von Wanda Poltawska, und ich fürchte meine Träume. Das ist zum Beispiel so ein Buch, was sie kam aus dem Lager zurück, schrieb dieses Buch und hat 30 Jahre nie mehr über die Geschichte geredet, hatte sich sozusagen alles von der Seele geschrieben. Also das, natürlich gibt es da ganz vielfältige Umgangsformen damit. Und man muss natürlich auch immer sehr unterscheiden, also von den nationalen Gewohnheiten. Ich will nur auch noch mal daran erinnern, dass zum Beispiel die politischen Häftlinge aus Frankreich, das ist ja das einzige Land, wo die zurückgekehrten Häftlinge wirklich insgesamt eine ganz hohe staatliche Würdigung erfahren haben. Also die politischen Häftlinge sind zum Beispiel in alter militaristischer Tradition Frankreichs erstmal in Heeresstände erhoben worden. Also sie wurden ausgezeichnet als Offiziere im Kampf für die Freiheit des Landes. Und also ich habe mich am Anfang immer gewundert, was die Französinnen da alles an der Bluse haften haben. Und es waren eben wirklich diese militärischen Auszeichnungen, die sie von ihrem Land erhalten haben, ohne dass sie jetzt nachweislich Widerstandskämpferinnen waren. Aber die politischen Häftlinge haben diese Ehrung erfahren. Und es hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise des Umgangs auch mit dem Erfahrenen, weil es eine Würdigung ist, eine Anerkennung ist. Also vielleicht so viel, aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz weites Thema. Also was ich vielleicht als Schlusswort noch sagen möchte, um es nochmal zu betonen, also ich habe aus meinem Buch mehr aus den einleitenden Kapiteln vorgelesen, als aus dem eigentlichen Teil der Biografien, weil wenn man so sich mit einer einzigen Biografie beschäftigt, dann hätten wir wahrscheinlich diese vielfältigen Themen gar nicht untergebracht. Ich kann aber sagen, ich habe auch das Buch mitgebracht. Es gibt es hier auch zu erwerben, wer möchte, und auch den Film. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass vielleicht am Dienstag die Veranstaltung mindestens genauso voll ist wie heute. Und dass die Reihe, die ich wirklich sehr gut finde, eurer Veranstaltung, auch wirklich ein erfolgreiches Ende mit am 18. März erfährt.
Dann danken wir, dass du da warst.